Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Wein-Podcasts Genuss im Bus. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Ich treffe mich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie ich selbst. Ich versuche herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Ich möchte von ihnen lernen, du darfst von ihnen lernen und ich freue mich, wenn die Geschichten, die ich erlebe und die Menschen, denen ich begegne, dir schöne Stunden bescheren und deine Freude am Wein noch ein bisschen größer wird. Also, steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Für die heutige Episode habe ich mich mit Boris Kranz zu einem Online-Tasting getroffen. Wir verkosten zwei seiner aktuellen Sortimentsweine, den 2019er Riesling Gutswein und den 2018er Kalmit Weißer Burgunder Großes Gewächs. Wer sich die Weine im Vorfeld besorgt hat, kann ja mal prüfen, ob das, was uns zu diesen Weinen einfällt, nachvollziehbar ist. Die Hintergrundinformationen, die Boris gibt, sind auf jeden Fall enorm hilfreich. Also, viel Spaß beim Anhören der Podcast-Episode und ebenso viel Spaß beim Verkosten der beiden Weine von Boris Kranz. Los geht's! So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier verbunden mit dem Boris aus Ilbesheim, Boris Kranz aus Ilbesheim. Hallo Boris.
Hallo Wolfgang.
Erzähl doch mal genau, wo ist Ilbesheim und wer bist du?
Ja, Ilbesheim ist im südlichen Teil der Pfalz, ist ganz nahe der Stadt Landau, also die größte Stadt auch in unserer Umgebung und liegt eigentlich zwischen Landau und dem Pfälzerwald. Und wenn man sich nicht ganz gut bei uns auskennt, sind es noch 20 Kilometer bis zum Elsass. Dann kann man es vielleicht noch mal ein bisschen besser einordnen. Also eigentlich ganz im südwestlichen Zipfel von Deutschland. Da kommen wir her, oder komme ich her, ja, und lebe dort und arbeite dort mit meiner Familie.
Boris, was ist das Besondere dieser Ecke der Pfalz?
Ja, ich denke, wenn man es jetzt ganz lokal sieht, bei uns im Ort, ist das Besondere die kleine Kalmit, wenn man es auf Weinsicht sieht, wenn man es ein bisschen größer spannt, also den südlichen Teil der Pfalz, ist es, dass wir hier eine sehr abwechslungsreiche Geologie haben, dass wir ein sehr kupiertes, abwechslungsreiches Rebgelände haben, dass wir im Gegensatz zum nördlichen Teil, wenn es auch südliche Pfalz oder der südliche Teil ist, doch etwas kühler bei uns und dass die Böden kräftiger sind, wenn wir beim Wein bleiben wollen.
Und das Kühle kommt woher?
Das Kühle kommt daher, dass wir höher liegen. Also bei uns ist es geht's los bei 200 Meter im Prinzip, bis zur kleinen Kalmit auf knapp 300, 270 genau, aber auch am Waldrand, am Pfälzerwald, gehen wir fast bis 300 Meter beim Weinbau. Ist das Erste. Und das Zweite ist, dass dieser Teil der Pfalz deutlich mehr Taleinschnitte in dem Pfälzerwald hat und man daher, gerade durchs Queichtal, bei uns ist es dann das Klimbachtal, das nächste, immer wieder so leichte Kaltluftströmungen vom Pfälzerwald hat.
Wir haben jetzt zwei Weine, zwei verschiedene Jahrgänge. Vielleicht sagen wir, bevor wir die Weine jetzt gleich verkosten, noch mal was zu diesen beiden Jahrgängen. Was war der elementare Unterschied, auch letztlich in der Stilistik, der Weine des Jahrgangs 2018 gegenüber dem 2019er?
Also ich glaube, der größte und prägendste Unterschied der beiden Jahrgänge ist, dass 2018 ein Jahrgang war, der von vielen Trauben gesegnet war und der 2019 ein Jahrgang war, der sehr, sehr wenige Trauben am Stock hatte. Ansonsten hatten wir in beiden Jahren, waren geprägt von einer, von Wärme, waren geprägt von Trockenheit in unterschiedlichen Phasen, das begründet auch diese Ertragsunterschiede. Aber also wenn man sie von außen betrachtet und auch für den sag mal, für den Nicht-Landwirt, der nicht täglich aufs Wetter guckt und die Klimaverläufe beobachtet, weil es wichtig ist für sein Ergebnis am Ende, werden die beiden Jahre keine großen Unterschiede haben, weil es tolle Sommer waren. Es war gut und schön für draußen zu sein und für ein gutes Glas Wein zu genießen. Aber ich glaube, der elementare Unterschied liegt in der unterschiedlichen Verteilung der Niederschläge, die 18 früher waren, 19 später und eben dadurch ein Ertragsunterschied. Und das ist der elementare Unterschied.
Und gegenüber 2020, jetzt heuer, ist es ja ein krasser Unterschied, ne?
Ja, wir haben dieses Jahr ganz andere Witterungsverläufe, wobei das eigentlich dieses Jahr ein sehr pflanzenfreundlicher Witterungsverlauf ist. Wir haben immer zur rechten Zeit entsprechend Feuchtigkeit. Die Weinberge stehen wie eine Eins sozusagen dieses Jahr und ich bin gespannt, wie wir in die Ernte gehen. Wobei eine Gemeinsamkeit gibt es wieder, es ist wieder sehr, sehr früh und wir werden wieder eine sehr frühe Ernte bekommen.
Okay, das liegt aber jetzt nicht am Verlauf, sondern das liegt am frühen Austrieb.
Ja, genau.
Also wir haben hier im Taunus im Moment Temperaturen tagsüber von um die 20 Grad, manchmal nur 19. Also das ist ja für Mitte Juli, ist das ja vergleichsweise extrem, also die letzten Jahre nehme ich sehr, sehr niedrig.
Ja, also bei uns ist es dann bedingt durch, da wir etwas, Rheinebene und so weiter, immer noch so Mitte 20, Anfang 20, Mitte 20. Und das sind eigentlich perfekte Wachs- oder Wuchsbedingungen für die Pflanzen. Und da marschieren die vorwärts. Wenn die Nächte jetzt so kalt sind wie heute Nacht, wird ein bisschen gebremst. Aber das ist, ich glaube, heute wird es schon wieder wärmer werden und dann geht es auch durch.
Ich habe mir jetzt mal den 19er Riesling, den Gutsriesling von dir eingeschenkt. Das ist ja nun alles andere als ein Wein, wo man das Gefühl hat, er kommt schon bei dem ersten Hineinriechen. Alles andere als ein Wein aus einem warmen Jahrgang. Da hat man nicht das Gefühl, da kommen einem warme tropische Früchte raus. Ich habe eben einen Schluck gekostet. Das wirkt am Gaumen überhaupt nicht breit, sondern tendenziell fokussiert. Die Säure ist schmeckbar. Was ist da passiert? Was hast du da gemacht?
Der Gutsriesling ist eigentlich eine Cuvée vieler Rieslingweinberge. Das beginnt bei uns am Weingut, ein Stück südwärts. Dort sind eigentlich, ich nenne es mal Gutsweinlagen. Das sind tiefgründigere Böden, aber die sind auch kühlere Lagen und die konservieren die Säure. Also da können wir nicht nur beim Riesling, auch für unsere Sektgrundweine im Burgunderbereich immer die Säure halten und müssen nicht immer schon, es muss uns nicht immer schon bang werden, dass im August dann schon eine Überreife und die ganze Säure weg ist. Da kommt ein guter Teil dieses Rieslings her. Der Rest ist, der Cuvée kommt dann aus jungen Anlagen oder Selektionen aus wirklich guten Lagen. Also da ist ein bisschen was vom Rotliegen dabei, da ist ein bisschen was vom Kalk dabei. Und das sorgt dann nochmal für so ein bisschen den Druck, für ein bisschen die Reife und die Vielschichtigkeit in diesem Wein. Und wir legen da schon Wert drauf, dass wir rechtzeitig lesen, dass die Frische erhalten bleibt, weil das ist das, was am Ende auch diesen Wein prägt.
Rechtzeitig lesen hieß bei diesem Wein schon im August oder Anfang September?
Der 19er Jahrgang, muss man vielleicht generell dazu sagen, hat ein bisschen die Säure gehalten. Dadurch, dass die Erträge gering waren, ist das alles so ein bisschen, ist die Fruchtausprägung auch ein bisschen stärker als jetzt bei dem 18er. Aber das September, also Mitte September wurde das gelesen.
Und Säuern war kein Thema oder musste ein bisschen nachgeholfen werden?
Im Riesling-Bereich nicht.
Im Riesling-Bereich, nee.
Okay. Also das ist, das Thema Säuerung ist durch diese Klimaverschiebung schon ein Thema, aber das hat ja auch mehr, ich nenne es jetzt mal sanitäre Maßnahmen auch, weil man eben in der warmen Zeit mit einem niedrigen pH-Wert auf der sicheren Seite ist, was die Gärung und so weiter angeht. Also das ist das Thema der Säuerung, um einen Effekt im Geschmack zu bekommen, müsste man das an anderer Stelle anwenden, sozusagen.
Sondern du willst den Wein letztlich stabiler haben.
Genau, aber das ist dann eher ein Thema für die Burgunder-Sorten, ja, oder auch bei einer Maischgärung oder so irgendwas.
Man ist ja da als Beobachter an der Stelle manchmal auch ein bisschen verunsichert, weil die einen reden nicht drüber, tun es doch, die anderen reden drüber und sind ganz selbstbewusst dabei und andere sagen, das ist aber kein schöner, kein guter Eingriff. Wie ist da deine Meinung zu?
Für uns gilt eigentlich, wir machen keine Eingriffe, wenn sie nicht notwendig sind. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ein guter Wein auch von seiner Klarheit und von seiner Frische lebt. Und wenn das notwendig ist, und wir haben ja noch eine Brennerei im Betrieb dabei, und das haben wir schon lange gelernt, wenn bei der Gärung was falsch läuft, und dort merkt man es fast noch schneller als beim Wein, dann geht es eben auch auf die Qualität des Endproduktes. Mhm. Und aber wenn es hilft, das Endprodukt zu verbessern, dann ist das eine Maßnahme, wo ich mich... Es gibt andere Maßnahmen, da sind wir sehr vorsichtig, würden wir nie machen, aber diese Maßnahme, die ergreifen wir dann in dem Fall.
Was hast du in der Nase bei deinem Gutsriesling hier?
Es ist also viel, man hat eine Frucht im Vordergrund in der Nase, man hat diese, so ein bisschen die reife Rieslingfrucht, aber dann kommt schon so ein bisschen auch so ein bisschen was Feuersteiniges mit, so ein bisschen eine Mineralität, die da mitschwingt und die ihn eigentlich dann so relativen Geschmack durchträgt.
Ja, so ein bisschen in der Nase, so ein bisschen auch zitrische Noten und so eine ganz dezente Grapefruit-Richtung. Also es ist nicht, wie nicht jetzt verwechselt mit dem Sauvignon, aber sowas ist da. Und dann natürlich auch weiter hinten kommen so mit ein bisschen Luft auch so, ja, du sagst steinige, rauchige, kräuterige Noten, ne?
Ja. Ja, das ist immer, also das kommt dann eben von den Lagen, gerade so was so vom Rot liegend kommt. Kalk war in 2019 war saftiger, war ja sehr, sehr gelbfruchtig vom Typ, aber die Rot liegend Typen, die waren so ein bisschen steinig und so verschlossen in der Jugend, und das ist das, was so in dieser würzige Unterton, der da noch mitschwingt.
Und die Säure ist sehr schön, wie das gesamte Mundgefühl. Und man hat so, es hat so was sehr Fokussiertes. Es ist kein Wein, der im Mund total aufgeht und breit wird, sondern der letztlich schlank reinkommt und auch schlank weitergeht. Und dann im Finale aber bleibt er auch fokussiert, aber sehr nachhaltig. Ne? Das ist also, man könnte fast denken, der geht jetzt schneller, aber die Säure, die gewisse Lebendigkeit, diese Vitalität im Finale finde ich ganz schön. Macht ihn lang und man hat so das, wo man nachschmecken, nachfühlen kann vor allem.
Genau, das hinterlässt halt den Eindruck, ne? Und finde ich auch immer wichtig, gerade beim Riesling, also beim trockenen Riesling, der sollte hinten noch mal so ein bisschen Zug haben, ja, wenn man dann runterschluckt und ja, das macht eigentlich ja Lust auf den nächsten Schluck sozusagen.
Absolut, absolut. Ja. Und er hat sicherlich bei dir im Portfolio auch von der Menge her eine gewisse Bedeutung, ne?
Ja, ein Riesling ist ein Standard sozusagen. Ja, weil es ist unsere, von der Einzelrebsorte her ist es der größte Anteil, der Riesling. Vom Lagenportfolio her ist es der größte Anteil. Mhm. Und und gerade auch was Thema Ausland angeht, ist Riesling auch ist sehr im Fokus, und von daher ist das ein ganz wichtiges Produkt für uns.
Der Gutswein, im Grunde genommen die Basis, ne?
Ja, so ist es.
Auch ein Stück weit das nicht das Aushängeschild, aber irgendwie schon so eine Art Eintrittskarte, ne?
Die Visitenkarte, ne?
Visitenkarte ist noch schöner formuliert, ja, die Visitenkarte. Ja, ja. Und bei der Vinifizierung, war da irgendwas Besonderes? Wahrscheinlich in dem Jahr Ganztraubenpressung, oder?
Ja, wir quetschen leicht, aber machen keine Standzeit. Und dann ist gerade beim Gutswein sind da ganz viele verschiedene Stilrichtungen dabei. Da ist dann der größere Teil natürlich aus dem Edelstahl. Aber dann stellen wir halt irgendwann so das Cuvée zusammen, weil wir eben da auch die Auswahl haben beim Riesling, wie es dann am besten passt und uns am besten, oder uns am besten gefällt.
Die Gärung wird ja spontan eingeleitet, ne? Also
Nicht zu
nicht zu
100% beim
100
Gutswein.
Prozent,
Also
okay.
das sind spontane Partien dabei.
Okay, verstehe.
Ist aber auch genauso, sind genauso Partien dabei, die mit Hefe vergoren sind. Und in dem Fall ist es so, dass die auch für den Frucht drin.
Okay. Und dann dauert die Gärung insgesamt in den verschiedenen Bottichen unterschiedlich lang oder ist das ähnlich?
Nee, das dauert unterschiedlich lang, weil diese Spontangärvarianten dann teilweise bis Weihnachten gegoren haben und die Hefevarianten dann doch
Schon im
ja
Oktober zu Ende sein,
irgendwie
ne?
im Ende Oktober dann irgendwie dann auch fertig waren.
Und dann wird Anfang des Jahres küvettiert oder wie?
Ja, das ist immer so die Zeit. Und, wir versuchen ja dann, oder nicht versuchen, wir machen dann ein relativ langes Hefelager bis ins Frühjahr. Und wenn es mal das so in den Januar geht, Ende Januar, dann beginnen wir die Füllcuvées zusammenzustellen.
Und dann hat dieser Wein einen Trinkkorridor von, wenn er auf dem Markt ist, der 19er bis 2022 oder 23, was schätzt du?
Also ich sag mal, dieser Jahrgang, also ich halte eigentlich relativ viel, das sehr viel von dem 19er Jahrgang. Ich mag den und finde auch das Mundgefühl von dem 19er gut. So ein Wein, der hält auch 5 Jahre, das ist kein Ding. Die Sache ist nur, was erwartet man von so einem Gutswein? Man erwartet genau das, was wir eben beschrieben haben,
Frische, ja.
diese Frische. Ja, wenn ich jetzt heute Abend rausschaue, das scheint die Sonne, ich möchte mich da raussetzen, ein frisches, fruchtiges Glas Wein trinken und dann ist das ein Thema für ja, bis 2022, würde ich sagen. Ja, dann
Aus welchem Glas trinkst du dann und bei welcher Temperatur?
Temperatur mache ich so ein bisschen jahreszeitenabhängig. Trinke ich im Sommer etwas kälter, dann darf das Glas schon deutlich beschlagen, wenn es aus dem Kühlschrank kommt. Im Winter hole ich mir das meistens so direkt aus dem Lager. Ja, dann hat es immer so 10 Grad, irgendwie 12 Grad oder so irgendwas. Ja.
Und erwärmt sich ja dann auch noch ein bisschen dann dort, wo du gerade jetzt sitzt und trinkst.
Ja, genau.
Ja, also auch du empfiehlst auch die Weißweine nicht Kühlschrank gekühlt sofort runter zu kippen, ne?
Nee, weil da geht natürlich auch immer viel. Also klar, geht es jetzt um einen Schluck Wein am Abend, also wenn es warm ist, dann sollte es doch schon ein bisschen kühler sein, weil dann möchte man die Frische haben. Aber für einen guten Wein verkosten ist die Temperatur, kann da ruhig ein bisschen, ja, der kann ruhig ein bisschen temperiert sein. Es kommt mehr Aroma.
Und als Essenbegleiter ist der Riesling sicherlich auch einsetzbar, ne, zu leichteren Fischgerichten oder einfach auch nur zu einer Vesper, ne?
Ja,
Zu einer Brotzeit auch.
also ist er für mich eigentlich, passt er am besten, ja. Weil weil das immer mit der Säure dann ganz gut harmoniert, auch so ein dunkles Brot oder so irgendwas. Da,
Leberwurst.
genau, so richtig pfälzisch.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt habe ich mir gerade den Weißburgunder Kalmit 2018 eingeschenkt. Also das, ja, wie du gesagt hast, das wärmere, das letztlich temperaturmäßig kompliziertere Jahr mit der deutlich größeren Ernte.
Ja.
Dann möglicherweise auch mit etwas weniger Säure letztlich abgefüllt. Was war die Herausforderung bei diesem Weißburgunder konkret?
Ja, also konkret war die Herausforderung in 2018 wirklich den richtigen Lesezeitpunkt zu finden, weil das war ja eigentlich, hat es uns ja alle erinnert an 2003. Und in 2003 war das ja noch so, dass man in einer Zeit war, als man in Deutschland jeden Tag des guten Wetters in der Lese genossen hat und versucht hat, seine Lesemannschaft irgendwie anderweitig zu beschäftigen, damit man das noch etwas rausziehen kann und etwas mehr Reife bekommt. Das war ja unsere Herausforderung immer in der früheren Zeit. Und 2003 haben wir dann gemerkt, dass das nicht immer gut ist, vor allem wenn es sehr warm ist, weil man dann Weine bekommt, die unheimlich kräftig sind, die dann auch die Säure abbauen. Also es sind südländische Typen, ja, und das ist ja nicht was, was uns in der Pfalz unbedingt ausmacht. Das kann mal eine Besonderheit sein, ein, zwei Weine im Betrieb, aber ansonsten ist es ja ein anderes Thema. Und das war schon so ein bisschen die Angst, weil wir hatten zwar frühe Jahrgänge auch schon mit 17 und so weiter, aber mit einem anderen Verlauf. Hm. Und 18 war ja wirklich ein Sommerbilderbuch. Immer warm, echte warm, alles war ganz früh. Und
kein Regen. Und kein Regen. Ne?
Nee, kein Regen und auch während der Lesezeit kein Regen. Und die Trauben, Bilderbuch, ja, gesund ohne Ende. Und da war wirklich den perfekten Lesezeitpunkt zu finden. Also man war schon darauf eingestellt, sehr früh zu ernten. Die Zuckergehalte waren auch da. Sind aber dann nicht wie in anderen Jahren exorbitant angestiegen. Ja? Und deshalb war es die Challenge sozusagen, diesen perfekten Erntezeitpunkt zu finden. Ohne dass das die Spannung verliert, Seite nicht zu kräftig oder keine Spannung hat und auf der anderen Seite nicht zu kräftig wird.
Ja, wie findet man den denn? Ich habe das ja schon öfters gehört, dass du gesagt hast, ja, das war das Problem. Aber was tust du ganz konkret, um herauszufinden, wann dieser ominöse, optimale Tag denn nun ist?
Das ist nicht einfach, das ist schwierig. Also man kann hier nicht nur nach dem reinen Zuckergehalt gehen. Man man muss das ständig beobachten und im besten Fall erntet man mal eine andere Partie und verarbeitet die auch mal, um dann mal zu sehen, wie schmeckt der Most, wie verhält sich das in der Verarbeitung, was passiert, wie viel Weinstein fällt da aus und so weiter und versucht sich dann eben so da dran zu tasten an das Thema. Ja, man kann so ein paar Erfahrungen der Vorjahre noch mit einfließen lassen, wobei das 2018 nicht ganz einfach war, weil das schon sehr besonders war. Und aber so versucht man sich da eben dran zu tasten. Man ist draußen, 2018 war das Thema schon die Trockenheit. Ich habe oft die Trauben in die Hand genommen und dann hat man in verschiedenen Weinbergen gemerkt, oh, die verlieren die Spannung. Mhm. Und das war speziell auch immer so in den Nachmittagsstunden, weil es ja auch während der Lese, das war ja ein Sommer, das war ja kein Herbst, das war ja ein Sommer.
Herbst war Sommer, ja.
Ja, und dann hat man gemerkt, so, die verlieren hier die Spannung, die sind, die werden so lummelig. Und lieber dann einen Tag früher als einen Tag zu spät.
Da hilft es auch nicht, nur zu gucken, was macht hier der Nachbar, ne? Wie löst der das Problem? Weil letztlich haben ja alle stehen vor der gleichen Herausforderung.
Ja, nee, also ich natürlich tauscht man sich immer mal mit Kollegen aus, das ist auch wichtig. Aber am Ende muss man die Entscheidung dann für sich fällen, wie man es macht und was man macht.
Wie bist du zufrieden letztlich dann mit dem Ergebnis 2018 insgesamt bei euch auf dem Weingut und dann in einem zweiten Schritt hier mit diesem Weißburgunder vom Karl mit?
Ja, also wie gesagt, 2018, das ist ja alles auf hohem Niveau, wenn man so etwas kritisiert. Ja, wir hatten ja schon lange keinen, ich nenne es mal schlechten Herbst mehr. Ich erinnere mich an 95, da wurde nichts reif, ja. Und hatte Botrytis. Das waren ganz andere Probleme, die weil dann dort ein hochwertiger Wein zu ernten, das ist wirklich ein viel, viel größerer Aufwand. 2018, gesunder Jahrgang, von daher waren die Voraussetzungen schon mal gut. Also man ist hier wirklich im High-End-Bereich sozusagen, wo man dann vergleicht. Und da ist es eben so, dass ich jetzt 2018, ich setze nicht ganz vorne als Jahrgang in die also als in die Gänge, die wir hatten. Da glaube ich, aber ich kann natürlich auch falsch liegen, dass wir langfristig mit einem 17er und wahrscheinlich auch mit einem 19er
nicht ganz mithalten kann.
Ja, wahrscheinlich noch einen so, ja, eine Nasenlänge mit den Jahrgängen voraus sind gegenüber dem 18er, weil dort die Erträge einfach geringer waren.
Die waren geringer, ja.
Ja, aber nichtsdestotrotz hat der 18er wirklich auch gerade jetzt, wir hatten erste Rotweinverkostungen jetzt, super Rotweine hervorgebracht. Er hat auch im Burgunderbereich tolle Weißburgunder. Ich habe auch schon super Chardonnays probiert. Also da gibt es schon wirklich gute Sachen. Ja, weil nochmal, es war alles gesund. Man musste den richtigen Lesezeitpunkt treffen und dann hat es schon funktioniert.
Ne? Hat dieser Jahrgang, vielleicht auch die größere Ernte, der größere Ertrag dazu geführt, dass die Dichte vielleicht nicht ganz so ist wie in 17 oder 19, das, was man auch so mit Extrakt bezeichnet, dass es da ein kleines Defizit gab?
Ja, also diesen reinen Extrakt, das darf man nicht überbewerten. Man darf sich da nicht täuschen lassen, weil die besten Extraktwerte, wenn wir es haben, immer die sehr feuchten Jahrgänge.
Okay.
Liegt einfach daran, dass dann mehr Mineralstoffe im Boden gelöst sind.
Okay.
Ja, das vielleicht ist es ein gewisses Mundgefühl, das sich einstellt. Also klar, bei geringeren Erträgen ist halt mehr auch an Aroma meistens da. Und ich glaube eher, dass wir bei 18 den ein oder anderen Wein eben sehen werden, der vielleicht nicht so präsent ist, der dann vielleicht ein bisschen früher schon eine Alterung hat, der ein bisschen müde ist, und das ist bei den anderen Jahrgängen einfach, bleiben stabiler.
Also ich habe hier im Glas so ein Mix aus, Mix, das heißt schon, es ist was Komplexes, auf der einen Seite was Gelbfruchtiges, aber dann ist auch so ein bisschen was Hefiges noch im Hintergrund. Nussige Anklänge sind dabei. Also es ist gar nicht so ganz leicht, ist gar nicht so leicht zu fassen. Dann kommen so kräuterige Noten mit. Also das deutet mir schon nach jetzt etwa 2 Jahren auf eine gewisse, auf eine schöne Komplexität hin.
Ja, also denn das große Gewächs vom Weißburgunder, das haben wir in 18 zeitig gelesen. Wir haben dann auch, haben es leicht angequetscht, haben keine Maischestandzeit gemacht. Das ist spontan vergoren, hat relativ lange gedauert. Wir haben dann auch auf jegliche Kühlung verzichtet in der Gärung, um eben die spontanen Flora zu unterstützen. Das Weißer Burgunder Kalmit und genauso Riesling Kalmit werden ja immer im Edelstahl ausgebaut. Deswegen haben wir hier auch vielleicht so ein bisschen zwei Welten in diesem Wein. Wir haben das Komplexe, das von dieser Spontangärung, von dieser etwas wärmeren Vergärung auch kommt. Ja, also wir wollen ja keine Aromen haben, die sehr vordergründig sind, sondern es geht eher so um die tiefere Aromatik. Und wir haben eben durch den Edelstahlausbau weniger Oxidation, weniger Mikrooxidation in der Zeit des Ausbaus. Und die Weißburgunder neigen ja nicht unbedingt zu Reduktionsnoten. Und von daher hat man hier so eine gewisse Fülle und so eine gewisse Saftigkeit eben noch drin. Ja, die auch so vielleicht so ein bisschen in so, ja, sehr, sehr reife Frucht, vielleicht so ein bisschen Mirabelle oder so irgendwas noch geht. Und ja, das spielt sich, glaube ich, im Moment so in diesem Wein ab.
Sehr schönes Mundgefühl, also dieses nicht füllige, aber doch schon stoffige, was er auf der einen Seite hat, dann diese animierende Säure, die das Ganze ein bisschen, die Kraft, die da drin steckt, erleichtert, also gibt dem Wein so ein bisschen Auftrieb, ja. macht ihn, ich will nicht sagen, er verleiht ihm nicht Flügel, aber so im Bild. Ne?
Ja.
Trotz der Fülle und trotz der Konzentration und auch einer gewissen Wärme kommt da Auftrieb und Kühle mit rein und ein saftiges, schön langes Finale. Also ich würde mal im Moment sagen, da kann man gar nichts aussetzen. Das wirkt sehr, sehr in sich stimmig und harmonisch.
Ja, ich meine, und das ist auch noch eher am Anfang der Entwicklung,
am Anfang, ne,
bei diesem Wein. Das ist ja eher, man hat ja keine, es sind keine so, oder keine karamelligen Noten drin, ne? die was man ja oft auch bei den Burgundern hat oder Note, die eher auf die hefige Seite gehen, sondern es ist schon, der steht in sich geschlossen mit dieser, ja, in dieser fruchtigeren Art und in unserer Erfahrung trägt sowas schon relativ lange in die Reife.
Das heißt, der verliert auch die Frucht nicht innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre, ne?
Nein, nein, nein. Also wenn wir jetzt, wir können relativ lange zurückgehen, wir können, was auch ein eher warmes und reifes Jahr war und fast noch oder mehr Alkohol hatte als jetzt der 18er, war 2009 zum Beispiel. Das steht doch mit einer Frucht und mit einer Finesse, trinkt sich wunderbar, ja. Bei Palmit, Riesling und Weißburgunder ist alles 100% Edelstahl.
Und das machst du ganz bewusst so. Das ist genau das, was du auch anstrebst.
Ja, 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 da geht es darum, eigentlich 100% der Lage Ilbesheimer Kalmit, weil das steht hier dort auf dem Fels, ja, direkt im Prinzip vorne auf dem Südhang, 100% der Lage und des Bodens in die Flasche zu bringen.
Und da ist der Fels sehr nah, ne, in der Ecke da.
Ja, ja, ja.
Fein. Also da, wer so eine Flasche hat, gibt es noch was von dem 18er oder ist er auch schon, schießt du schon auf den Verkauf des 19er und nicht mehr viel? Okay, aber der 19er kommt bald. September kommt der 19er.
Ja.
Ja. Seit wann bist du eigentlich im VDP?
2012.
2012, okay.
Ja.
Und hat sich das gelohnt oder fühlst du dich wohl?
Ja, ich fühle mich wohl. weil es eben ja genau das widerspiegelt, was wir machen möchten. Also im Prinzip ging es uns schon immer, also wir haben ja nächstes Jahr oder mit diesem Jahrgang, mit dem 2020er, können wir 20 Jahre probieren bei uns im Betrieb. Also wir haben dann 20 Jahrgänge Kalmit gemacht. Wir haben 2000 begonnen mit dem Kalmit Riesling. War ja früher keine große Lage, die Kalmit, haben es geschafft im Prinzip, dass die Kalmit heute eine große Lage ist. Und im Prinzip ist das genau das Thema, das der VDP ja nach vorne bringen möchte, dass man die besten Orte in jedem Anbaugebiet hat für den Weinbau. Und von dem her fühlen wir uns da sehr wohl und sind froh, dass wir damals aufgenommen wurden.
Du bist ja sogar, was die Kalmit jetzt anbelangt, noch einen Schritt weitergegangen und hast Parzellen rausgepickt nochmal, wo du sagst, hier macht es Sinn, dann nochmal auch zu unterscheiden.
Genau, ja, also das geht dann, wenn man das, was Kalmit ist, ist der Südhang im Prinzip. Und wenn man dann weiter Richtung Westen geht, die Kalmit ist ja ein Hügel, wenn man es komplett betrachtet, die alle vier Himmelsrichtungen bedient, was den Weinbau angeht. Und wir haben im Osten ist der Arzheimer Klingenwingert. Dann haben wir im Süden die Ilbesheimer Kalmit. Wir haben genau auf der Nase sozusagen, wo das dann dreht, ist der Kirchberg, was eigentlich eine sehr alte Ilbesheimer Einzellage ist und auch eine sehr kleine Einzellage gewesen ist mit nur knapp 3 Hektar. Und dann Richtung Westen raus ist dann der Ilbesheimer Westerberg.
Ja. Naja, das macht Sinn, ne? Diese Dinge.
Klimatischen Unterschiede sind schon deutlich, ja. Und der Boden ist nochmal unterschiedlich. Wir haben überall den in unterschiedlicher Intensität, was das Gestein angeht. Und wir haben im unteren Bereich eben mehr Lehm, im oberen Bereich mehr löshaltige Böden und das bringt dann doch unterschiedliche Charaktere nochmal hervor.
Ja, und es macht, ja, es macht Sinn, auch als Winzer da genau diese Unterschiede im Blick zu haben, weil das andere Reifeverläufe sind, weil so ein Weinberg dann unter Umständen andere Stärken, vielleicht auch andere Schwächen hat, wo man ihm helfen sollte. Umso kleinteiliger, umso eher sind die Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, ne?
Genau, so ist es ja. Ja, und wir bauen das ja dann alles auch immer wirklich in kleinem Stil aus und erst, weil wir auch dann innerhalb der Kalme durchaus nochmal verschiedene Weinberge haben, ja, der gleichen Rebsorte. Und so kann man dann auch nochmal, je nach Jahrgang, hat man noch so ein bisschen Spielmöglichkeit dann auch, ne?
Hat es da bei euch da auch mal eine Flurbereinigung gegeben?
Ja, weil in einer Zeit, das war in den 60er Jahren, wurde dort Flur bereinigt. Also das ist schon über 50 Jahre her. Und da, das ist eigentlich noch eine Flurbereinigung gewesen, wo man nicht, ja, wo keine Riesenparzellen entstanden sind. Ja, das ist sehr kleinräumig. Man hat sich damals um die Wegesituation gekümmert, weil das wäre nicht mehr möglich, so wie es damals war, das zu bewirtschaften. Und ja, aber das ist alles wirklich schon bei uns, dieser Teil der Pfalz, es hat schon die Flurbereinigung sehr lange abgeschlossen.
Fein. Boris, ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Ja, ich danke dir für die Verkostung.
Hat Spaß gemacht.
Ja.
Und ich denke, die Teilnehmer meiner Runde, die werden, wann auch immer sie das jetzt nachvollziehen, Freude daran haben, dir so ein bisschen zu folgen bei dem, was du zu den Weinen und auch zum Herstellungsprozess und zu den Lagen uns erzählt hast. Vielen
Ja,
Dank.
das hoffe ich. Und ich wünsche allen viel Spaß bei der Verkostung.
Danke. So, ihr Lieben, das war das Tasting mit Boris Kranz. Ich denke, wir hatten zwei super interessante, aber natürlich zwei sehr unterschiedliche Weine im Glas. Ein toller, ungemein trinkiger und animierender Gutsriesling. Und das Weißburgunder große Gewächs mit enormem Reifepotenzial. Zwei schöne Beispiele aus einer insgesamt ungemein stimmigen und homogenen Kollektion, wobei dem Boris aus meiner Sicht die 2019er noch ein bisschen besser gelungen sind als die ebenfalls sehr schönen, aber doch einen Tick mächtigeren 2018er. Aber das ist natürlich letztlich Geschmackssache und eine Frage der persönlichen Vorliebe. In der nächsten Woche lege ich hier im Podcast eine Pause ein und sende dann also erst wieder in genau 2 Wochen, also am 25. September. Dann ist Sven Leiner vom Weingut Jürgen Leiner mein Gast und wir sprechen noch einmal über die Ilmesheimer Kalbit, aber diesmal aus der Sicht eines biodynamisch arbeitenden Winzers mit einer unverkennbaren Nähe zur Naturweinszene. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du wieder dabei bist, wenn in genau 2 Wochen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.